Es ist jetzt gerade einmal 20 Jahre her, dass der Völkermord in Ruanda getobt hat. 1994 ist im April die Maschine des Präsidenten von Ruanda und Burundi abgeschossen worden. Beide sind dabei gestorben. Und das war wie die Entfesselung eines großen Sturmes, der über dieses kleine Land gezogen ist. Innerhalb von 100 Tagen sollen zwischen 500.000 und 1 Million Menschen umgebracht worden sein. Viele von ihnen verstümmelt mit Macheten, viele andere, die sich in Kirchen geflüchtet haben, da wurden die Kirchen angezündet und dort sind sie umgekommen. Viele, die überlebt haben, halb verstümmelt. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und bis heute begegnen sich Täter und Opfer in diesem kleinen Land. Und dort, wo sie in der Stadt sich begegnen oder wo sie in der Stadt miteinander leben, da kann man sich noch aus dem Weg gehen. Da gibt es verschiedene Stadtviertel für die einen und die anderen. Auf dem Dorf geht das nicht. Man begegnet sich, Täter und Opfer, und man kann sich nicht wirklich aus dem Weg gehen. In der aktuellen Ausgabe der Chrismon, der evangelischen Zeitschrift, die der Süddeutschen, der FAZ und der Zeit beigelegt ist, gibt es einen Bericht über Claudine und den Mörder ihrer Brüder. Das ist ein Bericht, der auch vor einigen Monaten, wenn ich es richtig weiß, als Film zu sehen war im deutschen Fernsehen und der darüber berichtet, über die Versöhnungsarbeit, die in Ruanda läuft, wie man mit diesem Konflikt, wo sich Täter und Opfer bis heute begegnen, in diesem kleinen Land versucht umzugehen. Da wird berichtet von Claudine, die mit durchtrennten Achillessehnen überlebt hat und von ihr und deren 4 Brüder ermordet wurden von einem Mann und dem Mann, der Mörder ihrer Brüder ist, Ananias. Sie leben in dem gleichen Dorf und jahrelang sind sie aneinander vorbeigegangen, ohne sich zu grüßen. Sie sind sich quasi täglich begegnet. Und Ananias, sein Wunsch war immer stärker, das Gespräch zu suchen, um das irgendwie aufzuarbeiten. Und Claudine konnte nicht. Und irgendwann hat ein Gespräch stattgefunden. Christoph, ein Christ in Ruanda, hat dort vor einigen Jahren einen Verein gegründet, der Workshops anbietet. CASA, Versöhnungsworkshops, wo sie versuchen, Täter und Opfer zusammenzubringen und vom christlichen Glauben her Versöhnung auszuprobieren in dieser furchtbaren Situation. Und Christoph beschreibt, das kommt auch in dem Bericht in Chrismon vor, Christoph erlebte Versöhnung erstmals in seinem eigenen Workshop. Ein Mann stand auf und rang um Worte. Er habe die Frau und die Kinder eines anderen Teilnehmers umgebracht. Nun bat er um Vergebung. Minutenlang reagierte niemand. Dann stand der Überlebende auf. Du warst mein Nachbar. Wir kannten uns seit vielen Jahren. Und du hast mich so zugerichtet, wie ich heute bin. Aber wie du dir jetzt ein Herz fasst und mich vor diesen Leuten um Vergebung bittest, verzeihe ich dir. Und Christoph berichtet das, und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet haben mag, für den Täter aufzustehen und öffentlich um Vergebung zu bitten und zu seiner Schuld zu stehen, für den Überlebenden diese Entschuldigung anzunehmen und für die, die dabei sitzen. Ein kleiner Schritt in einem Workshop, in einem Land, das Versöhnung braucht. Hosanna, du bist der Gott, der rettet, haben wir eben gesungen. Du machst heil, was zerbrochen ist. Das dürfen wir glauben als Christen, dass das Wesen unseres Gottes ist. Dass das Herz unseres Glaubens als Christen ist. Dass Gott heil machen kann, was nach menschlichem Verständnis gar nicht wirklich heil werden kann. Claudine und der Mörder ihrer Brüder werden sich auch weiter jeden Tag begegnen. Und auch weiter ist das Teil ihrer Geschichte, ihres Miteinanders. Und doch, am Ende, das berichtet dieser Artikel, am Ende, nach einem langen Weg, kommt es zu einem Gespräch zwischen den beiden und auf dem Bild sieht man, wie die Begegnung angefangen haben mag. Und am Ende kann ein neues Kapitel in ihrem Miteinander aufgeschlagen werden, weil es ausgesprochen ist, die Bitte um Vergebung und die Vergebungsbereitschaft. Ich merke, dass mein Impuls immer als erstes ein ganz anderer ist. Unter uns Menschen und bei mir geht es um Schuld und Strafe. Geht es darum, irgendwie die Gemeinschaft zu erhalten und die Gemeinschaft auch dadurch zu schützen, dass die, die nicht reinpassen durch ihr Verhalten oder die sich selbst an den Rand stellen, dass die bitteschön auch ausgesondert werden. Schuld und Strafe. Bei Gott geht es nicht um Schuld und Strafe allein, sondern hier geht es um Vergebung und Erneuerung zugleich. Schuld und Versöhnung. Schuld wird bei Gott sehr ernst genommen. Todernst sozusagen. In Römer 6, Vers 23 heißt es, schreibt Paulus, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns mit seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Tod ist das Ende der Sünde, ist das, was rauskommt. Todernst macht das die Bibel. Todernst wird das dort, wo wir auf das Kreuz schauen, dort, wo Christus für uns am Kreuz in den Tod gegangen ist, um Versöhnung zu ermöglichen. Und dann, wenn wir nachher zum Abendmahl kommen, wenn es heißt, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, für mich und für dich, damit wir heil werden können, als Täter und als Opfer, dass nicht die Schuld das ist, was über unserem Leben steht, sondern die Versöhnung, die Gott schenkt. Das gilt nicht nur für Opfer, sondern auch für Täter, dass sie wieder Teil der Gemeinschaft werden dürfen, gemeinschaftsfähig. Jesus macht das deutlich in der Begegnung mit Zachäus in Lukas 19, ganz am Ende, als Zachäus sein Leben verändert hat und das einmal aufsteht und öffentlich verkündigt, was jetzt bei diesem korrupten Zolleinnehmer sich verändern wird im Leben, sagt Jesus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder noch einmal Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4 macht er das deutlich. Da sagt er, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes erklärtes Ziel, dass die Schuld, die in unserem Leben vorkommt, nicht über unserem Leben steht, sondern Rettung in Christus. Heute in der Predigt werden wir uns mit dem Gebet eines Täters beschäftigen. David hat Mist gebaut. In 2. Samuel 11 und 12 lässt sich das nachlesen. David hat Ehebruch begangen mit der Frau seines Nachbarn und sein Nachbar ist sein tapferer Soldat, Uriah. Und nach dem Ehebruch schenkt David dem Uriah einen Sonderurlaub. Und sein Kalkül dabei, dass Uriah mit seiner Frau schläft und wenn sie denn schwanger wird, dass dann ja alles geklärt ist, weil Uriah war ja nicht im Krieg irgendwo fern, sondern der hatte ja seinen Urlaub und dadurch ist seine Frau schwanger geworden. So das Kalkül von David. Uriah macht den Sonderurlaub, aber er kommt nicht nach Hause. Er schläft nicht mit seiner Frau. Und David muss zu etwas robusteren Methoden greifen. Er schickt Uriah zurück mit einem versiegelten Brief an seinen Kommandeur. Bitte stell den Uriah in die erste Reihe an der Front, mit der größten Wahrscheinlichkeit getötet zu werden. Uriah stirbt, Bathseba trauert um ihn und am Ende der vorgeschriebenen Frist für die Trauer holt David Bathseba zu sich an den Hof und Bathseba wird die Mutter des Thronfolgers Salomos. David hat Mist gebaut. Für David scheint das gar nicht so ein großes Problem zu sein. In 1. Samuel 11 wird das geschildert, ohne dass wir etwas über das Innenleben von David erfahren. Gott muss erst seinen Propheten Nathan zu ihm schicken, der mit einer sehr eindringlichen, kurzen Geschichte, die sich nachzulesen lohnt in 2. Samuel 12, David vor Augen führt, was das bedeutet, was er gerade gemacht hat. Dass er großen Mist gebaut hat. Dass er Ehebruch und Mord begangen hat. Gut, dass diese Geschichte fern von uns allen ist. Und dass wir ja mit Schuld und mit irgendetwas ausgefressen zu haben in unserem Leben nichts zu tun haben. Oder? Es war Pastor Wilhelm Busch, der einmal in seiner Auslegung der 10 Gebote ein kurzes Gedicht zitiert, das nicht von ihm selbst stammt. Wenn jeder hätte an seiner Stirn von Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren, dass man könnt sehen hinein. Ach, was gäb das für ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Die Tat allein ist gar nicht, möge vielleicht gar nicht unser erstes Problem sein. Es fängt ja schon mit den Gedanken an. Jesus macht das in der Bergpredigt sehr deutlich, dass unser Übertreten der Gebote Gottes schon damit anfängt, wo mein Kopfkino anfängt. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, mir geht es auch manchmal so, dass ich denke, es ist nur eine kleine, dünne Zivilisationsschicht oder vielleicht auch geglückte Erziehung, die mich davon abhält, dass meine Gedanken Taten werden. Und so lohnt es sich, finde ich, ehrlich zu werden. Wir hier miteinander müssen nicht da sitzen und eine reine, fromme Weste vorgaukeln, die nicht der Realität entspricht. Und ich bin so froh, dass die Bibel so ehrlich spricht von dem großen König David und seine Verfehlungen nicht vertuscht. Oder von Salomo. Oder dass uns ein Petrus nicht als Glaubensheld vorgestellt wird, sondern mit all seinem Zweifel, mit seinem Versagen, mit seinem Verleugnen uns als Glaubensvorbild vorgestellt wird. Ich lese uns Psalm 51 einmal vor, nach der Übersetzung von Roland. Für den Musiker, ein Gotteslied von David, verfasst, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Wende dich mir freundlich zu, Gott, denn du bist ja voller Güte. In deinem großen Erbarmen lösche doch mein Vergehen aus. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und mach mich rein von meiner Sünde. Denn mein Vergehen erkenne ich. Ja, meine Sünde ist mir jederzeit bewusst. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe das getan, was böse in deinen Augen ist. So wird klar, du bist im Recht mit deinen Worten. Du bist unanfechtbar in deinem Urteil. Wirklich, in Schuld bin ich schon geboren. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mich empfing. Ja, wirklich, Wahrhaftigkeit, die auch im Verborgenen ist, gefällt dir. Du lehrst mich Weisheit im Geheimen. Reinige mich mit Ysop, so werde ich rein sein. Wasche mich, so werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude hören. Und freuen werden sich meine Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. All meine Schuld lösche aus. Schaffe du mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Beglücke mich wieder mit dem Jubel über deine Hilfe. Und mit einem Geist der Bereitschaft stütze mich. Dann will ich die Aufrührer in deinen Wegen unterrichten, sodass die Sünder wieder zu dir zurückkehren. Befreie mich von meiner Schuld, die blutrot ist. Gott, du Gott, der mich rettet. Dann werde ich wieder laut jubeln, darüber jubeln, dass du Gerechtigkeit schaffst. Herr, öffne du meine Lippen, dann werde ich dein Lob überall verbreiten. Denn du willst ja keine Schlachtopfer, die würde ich dir ja bringen. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagendes und verzweifeltes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. In deiner Freundlichkeit beschenke Zion mit Gutem. Festige die Mauern von Jerusalem. Dann wirst du dich über Opfer der Gerechtigkeit freuen, an Brandopfern und Ganzopfern. Ja, dann werden wieder Stiere auf deinem Altar dargebracht. Ich möchte den Psalm mit einigen Gedanken durchgehen, vor allen Dingen zu den Versen 3 bis 19. Ein erster Teil. Am Anfang steht das Flehen um Gottes Erbarmen. Wende dich mir freundlich zu. Das durchzieht den ganzen Psalm. Immer wieder kommt dieser Wunsch hoch. Reinige mich mit Ysop, befreie mich von meiner Schuld. Wende dich mir freundlich zu. Ein Satz, der den Psalm zusammenfasst. Darum geht es hier. David. Das steht zwischen ihm und Gott, zwischen ihm und Batseba, zwischen ihm und den Menschen. Und es klingt dahinter, als wäre das seine langjährige Erfahrung. Als wüsste er, wie gut hat er es, dass er eine Adresse hat für seine Schuld. Dass er weiß, wo er hingehen kann und dass da selbst ein Mord und ein Ehebruch nicht zu groß sind, um auf Gottes Erbarmen, auf Gottes Hören hoffen zu dürfen. Das ist seine Erfahrung. Und das darf unsere Erfahrung sein, dass Gott unser Flehen hört, sogar ein so dreistes um Vergebung von so großer Schuld. Noch so schwere Schuld, wir müssen sie nicht vertuschen. Dreimal nennt er am Anfang mein Vergehen, meine Schuld, meine Sünde. Und dreimal stellt er dem gegenüber Gottes Freundlichkeit, Gottes Güte, Gottes Erbarmen. Bei meiner Schuld, gegen wen auch immer sie sich richtet, geht es immer auch um Gott und um mich. Natürlich geht es auch um die Menschen, an denen ich schuldig geworden bin. Mit einer Lüge, mit einer Verachtung, mit einer Übervorteilung, mit einem Mord oder mit was auch immer. Natürlich geht es auch um den Menschen. Aber es geht zuerst und an entscheidender Stelle um meine Beziehung zu Gott, zu dem, vor dem ich aussprechen muss, weil er mir das Leben geschenkt hat, das Leben in Gemeinschaft, und ich diesem Geschenk nicht gerecht geworden bin. An dir allein bin ich schuldig geworden, sagt David in Vers 6. Die Menschen sind hier nicht egal. Es geht nicht darum, dass David sich hier um Entschuldigung und Aussöhnung herumdrücken will. Aber es geht hier darum, dass David vor seinem Richter steht. Und wie gut zu wissen, wie gut, dass wir wissen können, dass unser Richter kein anderer als Jesus Christus ist, über den wir viel lesen können und viel wissen dürfen durch das Neue Testament. Er hat alles für uns getan, denn er hat unsere Schuld und unsere Sünde mit ans Kreuz genommen. Als Jesus sich hinten in der Schlange anstellt bei Johannes dem Täufer, um auch im Jordan getauft zu werden, und Johannes zwischen den Taufen mal kurz hochguckt, da sagt er das in Johannes 1, Vers 29. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das stellt Johannes über das Leben von Jesus. Das ist das Opferlamm, das die Sünde der ganzen Welt wegnehmen wird. Wir haben als Familie in Vorbereitung auf die inzwischen glücklich zu Ende gegangene WM noch einmal das Sommermärchen von 2006 angeguckt, diesen faszinierenden Film. Und da ist mir die Szene wieder in Erinnerung gekommen, wie Oliver Bierhoff, damals schon Manager der Nationalmannschaft, die Mannschaft einstimmt und sagt, in diesem Turnier müsst ihr alles geben. Alles, was geht. Und dann sagt er jenen faszinierenden Gedanken, der mir hängen geblieben ist, am Ende des Turniers könnt ihr eure Frauen belügen und ihr könnt die Trainer belügen und ihr könnt die Journalisten belügen. Aber ihr könnt nicht euch selbst belügen, wenn ihr hier nicht alles gebt. Und ich muss sagen, leider, lieber Oliver Bierhoff, du hast Unrecht. Wir können uns selbst belügen. Ich jedenfalls kann das und tue das. Und fange an damit, dass ich mich selbst belüge, dass ich anfange, etwas runterzureden und zu verharmlosen. Und dass ich mich selbst anfange zu entschuldigen. So schlimm war das nicht. Der Druck war so groß. Und ach, es ist doch eigentlich auch nicht so schlimm. So war das auch bei David. Erst als Nathan zu ihm kommt und ihm sagt, du bist genau der Mann, um den es hier geht. Du bist schuldig geworden. Da begreift David. Manchmal ist das auch bei mir so, dass ich in meinem gewohnten Modus der Verharmlosung gar nicht merke, wie ich an Menschen schuldig werde und wie ich an Gott schuldig werde. Und dazu ich Leute brauche, die mit mir unterwegs sind und die mich so gut kennen, dass sie mich darauf ansprechen können. Wie gut zu wissen, dass Jesus unser Richter ist. Jesus, dort wo er uns im Neuen Testament begegnet, wo er Menschen begegnet, da kann es um egal was gehen. Bei Jesus geht es immer auch um Sünde. Und da kommt ein Kranker zu ihm und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich lese mir das durch und wundere mich drüber und denke, darum geht's doch gar nicht, Jesus. Doch, darum geht es. Das ist die Krankheit zum Tod, die Sünde in uns. Und das Faszinierende oder das typisch Jesus ist, dass dort, wo er von Sünde redet, redet er im gleichen Atemzug von Vergebung, bietet sie an. Er redet nicht von der Sünde, um uns runterzuputzen, um uns klein zu machen und dass er irgendwie moralin als der Bessere dasteht. Nein, er redet von unserer Schuld, damit wir sie loswerden, damit wir nicht mehr geknechtet und gebückt durchs Leben gehen müssen, verzehrt von Wissen um unsere eigene Schuld, sondern damit wir los und ledig sein dürfen und wieder gemeinschaftsfähig werden dürfen. Das gilt übrigens auch für die, die zu Opfern werden. Dass nicht Schmerz, nicht über den Schmerz und das Leid hinaus Gedanken der Rache groß werden müssen. Die deutsche Sprache ist da sehr verräterisch. Wir sprechen vom Nachtragen. Wer trägt eigentlich die Last beim Nachtragen? Der, der nachträgt. So sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das gilt Leuten, die Opfer werden. Neben Leid und Schmerz muss nicht das Nachtragen und der Rachegedanke groß werden. Das dürfen wir abgeben. Aber hier in diesem Psalm betet ein Täter. Und auch für ihn, wie gut zu wissen, dass er sich mit seiner Schuld an Gott wenden darf. In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass die Schuld an anderen Menschen immer zugleich Schuld an Gott ist. Er hat das Gebot gegeben, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und dort, wo wir an Menschen schuldig werden, weil wir Ehebruch begehen, weil wir lügen, weil wir begehren, dort werden wir immer auch an dem Gesetzgeber schuldig, an dem, der sich das Leben ausgedacht hat. Deswegen ist Schuld an Menschen immer zugleich Schuld an Gott. Vers 7. Wirklich, in Schuld bin ich schon geboren. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mich empfing. Auch das ist keine billige Entschuldigung von David nach dem Verharmlosungsmotto, ich kann ja nichts dafür. Das war die Erziehung, das waren die sozialen Umstände und was immer vielleicht jetzt nicht gerade David anführen könnte. Das ist Teil der Bitte von David. Ganz nach dem Motto, was wir auch in Psalm 103 lesen. Denn er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Gott weiß, dass wir Staub sind. Ein von mir geschätzter Theologieprofessor, Hans-Joachim Eckstein, bringt das in seinem kurzen Text Sündigen auf Lateinisch auf den Punkt. Da sagt er, als Gott die Menschen schuf, bestimmte er sie dazu, in ungebrochener und respektvoller Gemeinschaft mit ihm und miteinander zu leben. Auf ihn als ihren Schöpfer zu hören, sich an seine lebensbewahrenden Worte zu halten und das ihnen anvertraute Leben verantwortlich zu gestalten. Diese Bestimmung, persönliches und verantwortliches gegenüber Gottes zu sein, schloss die Möglichkeit des Versagens und Fehlens ein. Der Mensch ist keineswegs als Sünder geschaffen und schon gar nicht zur Sünde, aber er ist mit der Möglichkeit zu sündigen geschaffen. Das ist unser Wesen. Gott wollte keine Marionetten, die ihm hier ein Puppentheater vorspielen auf dieser Welt, sondern er wollte ein echtes Gegenüber. Wir können uns in Liebe für ihn entscheiden oder wir können uns gegen ihn entscheiden. Vers 3 und 4 sprechen ein wenig von der Vergebung und malen das hier mit dem Bild des Auslöschens, des Reinwaschens und des Reinigens. Sünde wird hier dargestellt als eine Verunreinigung, ein Schmutz, der abgewaschen werden muss. Vergebung ist dann die Dusche für die Seele, das hinter uns lassen zu können. In Vers 9 wird das Ysop genannt, das Ysop, ein Gewürz und eine Heilspflanze, der reinigende Kraft zugesagt wird. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass Johannes in seinem Evangelium am Ende, als Jesus bereits am Kreuz hängt und ihm noch einmal Essig gereicht wird in einem Schwamm, Johannes betont, dass dieser Schwamm auf ein Ysoprohr gesteckt wird. Als wollte er noch einmal den Leser seines Evangeliums daran erinnern. Psalm 51, erinnert ihr euch? Reinige mich mit Ysop. Hier ist das Ysoprohr. Christus am Kreuz, sein Tod, darf Reinigung für unsere Sünden sein und Neuanfang für unser Leben. An anderer Stelle in der Bibel wird die Sünde eher mit einer Krankheit beschrieben als mit einer Verunreinigung. Krankheit ist für mich nochmal ein stärkeres Bild, weil es deutlich macht, es betrifft den ganzen Menschen. Es befällt mich. Eine Krankheit, die hat Auswirkungen, auch wenn sie nur im Hals sitzt, auf mein komplettes Befinden, auf meinen ganzen Körper. Sie ist nicht nur äußerlich, sondern sie muss auch innerlich behandelt werden. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die anderen beiden Abschnitte, 9 bis 14. Hier wird die Bitte um Vergebung noch einmal etwas stärker entfaltet. Und hier macht David deutlich, es geht ihm nicht nur um ein Wegnehmen der Sünde, sondern es geht ihm darum, dass er auch Veränderung und Erneuerung erleben darf. So ernst ist die Sünde, dass damit unser ganzes Leben in Mitleidenschaft gezogen wird. Wer einmal Dostojewskis Schuld und Sühne gelesen hat, hat ein Gespür dafür, wie sich so ein Grauschleier der Schuld über ein Leben legen kann. Und jemand völlig ohne Freude lebt, weil diese eine Tat über seinem Leben steht. Verse 12 bis 14 sind dann so etwas wie die Mitte des Psalms. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Beglücke mich wieder mit dem Jubel über deine Hilfe und mit dem Geist der Bereitschaft stütze mich. Eine einzige Bitte über drei Verse, immer wieder mit anderen Worten. Weil es David nicht nur darum geht, dass die Vergangenheit wieder bereinigt wird, sondern dass er auch in seiner Gegenwart und in seiner Zukunft wieder neu leben kann. Neu mit Gott und neu dann auch mit Bathseba und mit den Menschen, die geschädigt sind. Lebensfreude, Gottes helfendes und heilendes Eingreifen. Danach sehnt er sich. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Schaffe. Gott ist der Schaffer, der Schöpfer. Am Anfang steht es, ganz am Anfang der Bibel, Gott schuf Himmel und Erde. Und Paulus nennt das zum Glauben kommen eine neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 ist jemand und Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist Gottes Schöpfungshandeln. Hier braucht es David, dass Gott ihm ein neues Herz schafft. Erneuerung von Grund auf. Die Gewissheit, dass ihm vergeben ist und die Gewissheit, dass er in einer neuen Verbundenheit mit Gott leben darf. Das ist die Voraussetzung für die nächsten Schritte der Versöhnung auch mit Menschen. Und so sind die Verse 12 bis 14 zu einem Abendgebet der Kirche geworden. Teil des Nachtgebetes in den Klöstern und den Gemeinschaften. Schaffe in mir ein reines Herz. Verse 15 bis 19. Hier ist etwas von der Freude der Vergebung zu spüren. Der Freude, die ich nicht für mich behalten kann. Und wer schon einmal die Erfahrung gemacht hat, die Beichte auszusprechen und Vergebung zugesprochen zu bekommen, der kann das vielleicht nachspüren, wie dann einem die Freude ins Gesicht geschrieben ist und man gar nicht anders kann, als zu strahlen über die Last, die man gerade losgeworden ist, weil ich gehört habe, der Herr vergibt. Du bist los und ledig von deiner Schuld. Und dass ich da nicht an mich halten kann und das weitererzählen muss, das spricht für mich heraus. Dann auch andere auf dem rechten Weg verhelfen und andere Bettler auf die Quelle hinzuweisen, die ich selbst erfahren habe als Bettler. Das ist das, was David hier beschreibt. Ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz, Vers 19. Hier geht es nicht um eine taktische Entschuldigung, mal eben noch so Entschuldigung sagen, um irgendwie weitermachen zu können, sondern hier geht es darum, dass David ringt mit der Schuld, die sein Leben prägt. Gott achtet unser Eingeständnis hoch. Das ist ihm wichtig. Und das nimmt er ernst. Vielleicht so ähnlich wie das, was Christoph aus seinem Versöhnungsworkshop erzählt. Psalm 51 ist ein Psalm zum Mitnehmen. Wie gehe ich mit meiner Schuld, mit der Schuld in meinem Leben um? Was muss ich tun? Was darf ich wissen? Wie muss ich leben? Psalm 51 reicht eigentlich. Es reicht, um die Gewissheit der Vergebung zu wissen. Die Gewissheit, wie sie zum Beispiel in Johannes 1 ausgedrückt ist. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Und wenn wir nachher zum Abendmahl kommen, dann dürfen wir wissen, so real, wie wir Brot und Saft auf der Zunge zergehen lassen, spüren können, so real ist Gottes Vergebung, die er uns zuspricht, für egal welche Sünde. Manchmal tut es gut, zu jemand anders hinzugehen, weil manche Dinge ich mir nicht selbst zusprechen kann und ich auch nicht mit mir selbst ausmachen kann. Und dann jemanden aus der Gemeinde zu fragen, kannst du dir das mal anhören und mir die Vergebung Gottes zusprechen? Ich kann dem nicht glauben. Und dann tut es gut, es zu hören von jemand anders. Dir sind deine Sünden vergeben, weil du sie ausgesprochen hast vor deinem Herrn. Und dann gemeinsam zu überlegen, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte mit einem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin, oder die nächsten Schritte hin zu einer Veränderung peu à peu in meinem eigenen Leben. Und so lasst uns zum Ende der Predigt jetzt Psalm 51 gemeinsam beten. Wende dich mir freundlich zu, Gott, denn du bist hier voller Güte.